Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Die blonde Bombe halbiert sich, so heißt das erste Kapitel im neuen Buch von Joachim Meyerhoff. Vielleicht kennen Sie seine autobiografischen Romane Amerika oder Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war oder Die Zweisamkeit der Einzelgänger. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass Sie diese Bücher kennen, denn die haben sich irre gut verkauft, sind viel gelesen worden. Ich kenne eine Menge Meyerhoff-Fans und freue mich, dass der Autor selbst hier da ist. Seien Sie willkommen, Herr Meyerhoff.
Herzlichen Dank für die Einladung. Danke.
Die blonde Bombe halbiert sich. Das ist eine tolle Kapitelüberschrift, aber was heißt das? Warum ist dieser Erzähler namens Joachim Meyerhoff, warum ist das eine blonde Bombe?
Naja, es war ja eigentlich dieses ganze Projekt, dieser Romane, die Sie gerade eben gesagt haben, abgeschlossen. Ja? Nun ist mir selber etwas widerfahren, was tatsächlich dann einer schriftlichen oder einer Romanadaption bedurfte, um sich diesem Thema zu stellen. Und zwar geht es in diesem Buch um einen Schlaganfall, den ich selber erlitten habe. Vor jetzt, Gott sei Dank, schon fast 2 Jahre ist das her, 1,5 Jahre. Und die blonde Bombe halbiert sich. Das ist genau die Beschreibung, poetisch sozusagen versucht, irgendwie zum was anderem zu machen, dass man durch diesen Schlaganfall ja eine Halbseitenlähmung bekommt. Gott sei Dank bei mir keine Einbußen der Sprache. Und auch die motorischen Probleme haben sich relativ schnell wieder gegeben. Aber trotzdem ein großer Einschnitt, ja.
Halbiert durch diese Lähmung, genau. Aber warum blonde Bombe?
Naja, das war das, wie mich meine Brüder immer nannten, weil ich Zeit meines Lebens zu cholerischen Anfällen neigte und meine Brüder, als ich ein Kind war, genau wussten, wie man diese blonde Bombe in die Luft jagte. Ich hatte eine riesige blonde Mähne aus Locken und es bedurfte nur winziger, kleinster Trigger, um mich da durch die Decke gehen zu lassen und das beherrschten meine Brüder perfekt.
Und das hat sich gehalten bis ins 50. Lebensjahr?
Na, das wurde schon besser. Das habe ich dann irgendwann an meine Töchter delegiert. Ja. Es gibt im neuen Roman so eine ganz kleine Stelle, wo meine Tochter, die auch immer mit so Wutanfällen zu kämpfen hatte, ein anderes Kind auf dem Boden liegen sieht und dann sagt zu mir, Papa, ich bin doch jetzt schon fast erwachsen. Und ich dann frage, wieso meinst du das? Und sie sagt, ich kann mich jetzt schon im Stehen ärgern. Also es ist eigentlich darum geht's, dass man nicht mehr immer hinfällt, wenn einen was aufregt.
Also ein Schlaganfall mit Anfang 50, aus dem Alltag gerissen werden, ins Krankenhaus kommen, das ist natürlich für jeden ein Rieseneinschnitt, der das erlebt. Ja. Für Sie vielleicht mal auf jeden Fall so, wie Sie es beschreiben, nochmal ganz besonders, weil Sie eben als Schauspieler, als blonde Bombe immer unter Volldampf unterwegs sind, volle Verausgabung, Vollspeed. Ja. Und dann diese Vollbremsung. Wie ist das denn? Rast man dann im Krankenhausbett immer noch weiter?
Genau, also es ist wahnsinnig schwer, dieses Tempo auch rauszunehmen und sich wirklich damit anzufreunden. Denn Sie müssen ja beides. Auf der einen Seite müssen Sie so ein Ereignis annehmen. Ja, Sie wollen es ja nicht verdrängen. Es muss auch irgendwelche Konsequenzen haben. Andererseits wollen Sie auch nicht, dass dieses Ereignis Macht über Sie bekommt. Und daher ist auch dieser ganze Roman eigentlich entstanden. Es ist eigentlich der Versuch, sich dieses Narrativ zurückzuholen und sich von diesem schlimmen Einschnitt nicht bestimmen zu lassen. Aber die Gedanken rasen erstmal weiter, der Körper ist außer Gefecht gesetzt und dann fängt man an zu spinnen und in meinem Fall dann auch noch zu dichten, um sich irgendwie über Wasser zu halten.
Und es ist ja die Frage, wer bin ich jetzt, wenn mein Leben so umgekrempelt ist, wenn ich so umgekrempelt bin? Sie schreiben mal, wenn ich brannte, war ich niemand. Und jetzt liegen Sie da an Kabel und Schläuche angeschlossen und können nicht mehr bremsen, weil Sie brennen, weil Sie einfach so stillgestellt sind. Waren Sie dann niemand?
Naja, derjenige, für den ich mich immer gehalten habe, der war ich dann mal nicht mehr tatsächlich. Und gerade wenn man so wie ich im Theater auf der Bühne auch wirklich immer so das Extrem gesucht hat, ja, lange, ausufernde, sehr physische Abende, stellt man sich natürlich schon sehr existenzielle Fragen. Ja, ich war erstmal glücklich, dass meine Sprache nicht torpediert war, aber man projiziert sich dann in ganz andere Welten hinein, mit denen man vielleicht sich anfreunden muss. Gott sei Dank bin ich dann so einigermaßen da heil rausgekommen. Aber man hat natürlich auch einfach mit der Verunsicherung zu kämpfen. Das bleibt. Und so die eigene Belastbarkeit, die muss man austesten. Aber das ist auch der Tenor des Buches natürlich, wie in meinen anderen Büchern hoffe ich auch. Es ist natürlich auch mal der Versuch, die Komik hinter so einer Katastrophe zu entdecken.
Wie das Buch funktioniert, ist eigentlich so im ganz Groben. Sie liegen da im Krankenhaus mehrere Tage lang und dann kommen die Nächte und Sie wollen sich Sie wollen eigentlich nicht schlafen oder Sie wollen den Gedanken, die dann kommen.
Angst zu schlafen.
Genau, Angst zu schlafen. Und dagegen erzählen Sie sich Geschichten.
Ja.
Wie sagen Sie mal, Bannsprüche, Beschwörungsformen, Gebetsmühlen, Rosenkränze, Litaneien.
Genau.
Also wozu dienen diese Geschichten, darüber hinaus die Angst irgendwie zu bannen?
Naja, wissen Sie, ich hatte tatsächlich gehört, und das ist ja auch durchaus eine Wahrheit, dass dem ersten Schlaganfall, der auch wenn er ein leichterer war, ein schwerer folgen kann. Ja, oft ist der erste Schlaganfall der Vorbote eines wirklich dann schwereren Schlaganfalls. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich nachts schlafe, die Augen zumache, dann werde ich geradezu ein leichtes Opfer, ja, dieser zweiten Attacke. Und ich wollte auch mein Gehirn, ja, Sie müssen sich vorstellen, man denkt ja weiter und gleichzeitig ist das der versehrte Ort. Also der Ort der Beschädigung und der Ort, der sich mit der Beschädigung beschäftigt, sind eins. Sie gucken ja nicht auf Ihren gebrochenen Fuß, sondern das findet da oben alles statt. Und ich wollte diesem Gehirn Aufgaben stellen. Ich wollte mich wachhalten. Ich wollte es präzisieren, ja, was da passiert ist. Diese Verunsicherung andenken, andichten, anerinnern. Und so habe ich angefangen, diese Nächte, wenn dann morgens die Helligkeit so in diese Intensivstation sickerte, war es mir auch möglich, mich zu entspannen. Dann verfleuchten sich die Dämonen. Aber ich wollte die Nächte dehnen, mich behaupten und so genau die Dinge erinnern wie möglich. Und da kamen mir Reisen in den Sinn, denn ich selbst war festgenagelt an dieses Bett und wollte aber so davon, mich davon tragen lassen. Und da sind mir sehr schöne Geschichten dann begegnet.
Können Sie eine vielleicht mal skizzieren, was für Geschichten Sie sich da an den Kopf geholt haben gegen den Schlaf?
Naja, man liegt dann da und die erste Geschichte ist zum Beispiel eine Norwegen-Reise mit meinem Bruder, die er mir geschenkt hatte zum 50. Geburtstag, Klettern in Norwegen. Und dann sind wir mit so einem Wagen losgefahren, so einen Flug. Und dann hat man halt diese Landschaften, die aufgehen, ja. Aber auch da kommen dann eben wieder auch, das geht bei mir gar nicht anders, wenn es mir zu andächtig, zu ernst wird, muss ich immer die Komik suchen. Wenn es mir zu komisch wird, muss ich die Ernsthaftigkeit suchen. Und ehe man sich versieht, ist man halt da in irgendeiner wahnsinnigen Landschaft. Und das ist halt auch die Nähe, wie sie jeder, glaube ich, kennt, zur Familie, wo man dann irgendwie in sehr heitere Gespräche gerät, Dinge erinnert. Oder auch traurig, weil ich habe ja auch einen Bruder verloren, an dem man sich dann auf so einer Reise erinnert. Also es muss immer dieser schmale Grat sein zwischen Absurditäten und aber auch Herzensangelegenheiten.
Für mich war das Buch auch auf so einem schmalen Grat zwischen Demut auf der einen Seite, aber auch so einer Selbstbehauptung, auch gerade durch das Geschichtenerzählen, wie Sie es uns gerade vorgestellt haben. Es gibt eine interessante Szene, als Sie ankommen auf der Intensivstation am Anfang und sich eine Ärztin dort vor Sie hinkniet. Da sagen Sie, ich lese mal zwei Sätze vor, ich rutschte selig in dieses Vertrauen hinein und gab etwas von mir auf und preis und reicht es ihr hinüber. Für jemanden wie mich, der sich ja seit Jahrzehnten um nicht so sehr bemühte wie um Autonomie, war das ein durchaus bahnbrechendes Ereignis. Also da in solchen Sätzen fand ich, hat sie auch mal eine Demut erreicht.
Ja, natürlich. Sie haben ja auch keine Wahl, nicht wahr? Sie kommen in so ein Krankenhaus, sind in einem wirklich bedrohlichen Zustand, wissen überhaupt nicht, wo das hingeht. Vielleicht werden sie sich davon nie wieder erholen. Und dann kommt so jemand, guckt sie an und das ist natürlich auch so ein, ja, eine Hoffnung, dass sie in gute Hände geraten. Aber wenn derjenige ihnen sagt, sie haben eine Hirnblutung zum Beispiel, wir müssen da eine schwere Operation machen, um den Druck aus ihrem Gehirn abzulassen, dann sagen sie, ja, machen sie das. Und das hat was Schönes, ja, weil man immer ja für sich selber so steht, immer ackert und immer so, oder ich versucht seine Themen irgendwie zu vertreten und Autonomie zu bewahren und dann gibt man die komplett ab, aber man hat auch keine Wahl, also diese Katastrophe hatte auch so eine gewisse Geborgenheit, dann wenn man sich so reinfallen lässt, aber auch sich reinfallen lassen muss, ja.
Und dann sagen Sie später mal gegen Ende des Buches, also bei mir kam das so an, so richtig mit so einem Unterton, verdammt, ich erzähle diese Geschichten, um mir diesen Raum meines Lebens wieder zurückzuerobern, diese Erfahrung zu meiner eigenen zu machen und mir nicht wegnehmen zu lassen durch so ein Ereignis meines Körpers. Heißt das dann, die Demut wieder hinter sich lassen, wieder auszustreichen?
Nein, also dieses Gefühl, dass man dann Glück hatte, ja, das bleibt auch, ja, dass man davongekommen ist, das bleibt auch als Verunsicherung. Und trotzdem will man ja wieder seine Dinge machen. Also ich will ja auch zurück ins Theater mit aller Vehemenz, aber ich will es auch nicht ignorieren, die ganze Sache. Und Sie haben völlig recht, so ein Ereignis, ich glaube, jede dieser Diagnosen haben ja so mächtige Worte, ja, Schlaganfall, das assoziiert bei uns allen so große Ängste. Ja, auch eine Krebs oder so. Diese Worte sind so mächtig. Und im Grunde ist das ganze Buch der Versuch, diesem einen Wort, ja, diesem Riesenmonument an Wort, viele Geschichten, viel Komik entgegenzusetzen, um dieses bösartige Wort zu zerschießen, ja, und so sich auch das Biografische wiederzuholen. Ja. Man kann im Grunde dieses Wort überwuchern mit der eigenen Fantasie, damit man es dann nicht mehr so plastisch vor sich hat. Ja.
Sie haben am Anfang gesagt oder hingewiesen auf Ihre anderen Bücher, die Sie davor geschrieben hatten. Das waren vier, die zu so einem Zyklus gehörten. Mhm. Alle Toten fliegen hoch. Da haben Sie immer in die Vergangenheit zurückgeschaut. Auf Ihre Kindheit, auf ein Austauschjahr in Amerika, auf Ihre Ausbildung an der Schauspielschule, Ihre ersten Engagements. Und Sie haben interessanterweise mal gesagt, über die Gegenwart zu schreiben, über ihre Partnerin zu schreiben, ihre Kinder, ihre Arbeit, wie das zum Beispiel Karl-Uwe Knausgard ja tut.
Nur tut, genau.
Das könnten sie nicht. Das wäre Privatliteratur, Intimliteratur. Dazu hätte ich nicht die Kraft, haben sie da gesagt. Wodurch hatten sie denn jetzt die Kraft dazu?
Genau, weil plötzlich durch den Schlaganfall sich so ein erzählerisches Zentrum gebildet hat und ich wusste auch wirklich lange nicht, ob ich dieses Buch veröffentlichen möchte. Und ich habe es dann einmal erst ganz gelesen in der Schaubühne und habe auch dem Verlag gesagt, es kann sein, dass ich das nicht veröffentlichen möchte, wenn sich da irgendeine Art von Betroffenheit breit macht. Ja, ich wollte da auf keinen Fall sitzen, so als angeschlagener Patient und alle gucken betroffen auf den Boden. War es nicht. Ja, es hat sich irgendwie als schönes Leseereignis dann doch abgebildet. Und durch dieses Zentrum haben sich plötzlich alle Menschen, die mich begleiten, auch meine Kinder, ja, meine Partnerin, meine Frau, ja, die haben sich da so gut drumherum plötzlich angeordnet, dass ich, ohne dass sie ins Zentrum rückten, das sehr schön erzählen konnte. Aber es war auch wirklich Erzählen als, ja, als Selbstbehauptungsstrategie. Es blieb mir nicht wirklich was anderes übrig. Ja? Und ich musste diese Kraft wirklich finden. Und das Buch hat mir sehr geholfen, mich da wieder über Wasser zu halten.
Dann lassen Sie uns zum Schluss mal noch die Titelfrage klären. Es hat ja einen etwas rätselhaften Titel, das Buch Hamster im hinteren Stromgebiet. Mhm. Also warum Hamster und warum im hinteren Stromgebiet?
Also ich war da in dieser Neurologie, in diesem Krankenhaus, in der Peripherie von Wien. Und irgendwann habe ich es nachts auf der Intensivstation nicht mehr ausgehalten und bin da wirklich noch in einem nicht guten Zustand so rausgetorkelt, rausgetapert, saß auf einer Bank und ich dachte erst, ich sehe da so eine Ratte aus so einem Loch gucken und dann waren es aber tatsächlich Hamster und ehe ich mich versah, sah ich in leichtem Schneetreiben zig Hamster, die aus ihren Löcherchen guckten mitten in der Nacht und da war tatsächlich eine uralte Hamsterkolonie auf diesem Krankenhausgelände. Ich dachte, ich bin verrückt geworden, aber es war so. Und das hintere Stromgebiet ist ein bestimmtes Areal im Gehirn. Und das hat mir eine Neurologin diesen Begriff geschenkt und hat gesagt, in ihrem hinteren Stromgebiet sieht eigentlich alles sehr gut aus. Und für mich klingt das ja so nach großer Weite, nach Unendlichkeit, ja, nach Kajaktouren, nach Bären und Seeadlern. Das hintere Stromgebiet. Und dass dann diese Hamster im hinteren Stromgebiet, dieser Titel, der war ganz früh, stand der fest. Oft ist es ja eine Qual, Titel zu suchen, aber ich habe einfach dem Verlag gesagt, das Buch heißt so. Und dann haben die gesagt, oh Gott. Und dann habe ich gesagt, doch, das heißt so. Und dann haben sie gesagt, naja gut, wenn es so heißt, dann heißt es so.
Es heißt Hamster im hinteren Stromgebiet, der neue Roman von Joachim Meyerhoff. Bei Kiepenheuer und Witsch ist das Buch erschienen mit 320 Seiten, beziehungsweise wird erscheinen am Donnerstag dieser Woche. Genau. Schönen Dank, dass Sie heute schon da waren.
Herzlichen Dank für die Einladung.